SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Bei Calais, im Tunnel unter dem Ärmelkanal, stirbt ein Migrant. 2000 versuchen durchzukommen, vergeblich. Der britische Premier ist besorgt und will enger mit Frankreich zusammenarbeiten.
On the issue of Calais, this is very concerning. We're working very closely with the French.
Weder Frankreich noch Großbritannien wollen die Flüchtlinge. Und doch profitieren die Länder von ihnen. Die dänischen Soldaten sind im Kampf gegen den IS im Irak ausgebrannt. Sie wollen nach Hause.
Ich denke, die Zeit der dänischen Kampfflieger im Nahen Osten wird im Oktober zu Ende gehen,
sagt unser Nordeuropa-Korrespondent. Und in unserer Sommerserie «Selbstgemacht» macht sich der ehemalige Lebensmittelhändler Luciano Marinello Gedanken über unseren Konsum.
Wir leben in einer Welt, in der man nur noch die Rosinen rauspickt. Aus Neuseeland nehmen wir Schaffleisch, aus Brasilien nehmen wir das. Das stinkt mir.
Das Gespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Kevin Kahanes. Er hat die Nachrichten.
Tausende Flüchtlinge haben in den letzten beiden Tagen versucht, durch den Eurotunnel von Frankreich nach Großbritannien zu gelangen. Die Betreiberfirma des Tunnels teilte nun mit, sie habe seit Anfang Jahr mehr als 37.000 Flüchtlingen den Zugang zum Tunnel verwehrt. Eurotunnel fordert von Frankreich und Großbritannien Geld. Die Abwehrmaßnahmen gegen Flüchtlinge führten zu großen Ausgaben. Konkret verlangt die Betreiberfirma 9,7 Millionen Euro an Entschädigungen. Die britische Innenministerin kündigte an, weitere 10 Millionen Franken für die Abwehr von Flüchtlingen beim Eurotunnel bereitzustellen. Bisher wurden dafür 20 Millionen Franken bewilligt. Die türkische Luftwaffe hat in der Nacht erneut Angriffe auf Stellungen der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK geflogen. Es seien Ziele im benachbarten Nordirak angegriffen worden, sagte ein Regierungsvertreter und ergänzte, es seien die heftigsten Angriffe gewesen seit Beginn der Militäraktion gegen die Kurden am vergangenen Freitag. Zuvor hätten PKK-Mitglieder an der Grenze mehrere Polizei- und Justizgebäude angegriffen, berichtet die amtliche türkische Nachrichtenagentur. Das türkische Parlament will am Nachmittag über die Militäraktionen gegen die Terrormiliz Islamischer Staat und die Kurden beraten. Europäische Autotunnel sind im Schnitt sehr sicher geworden. Im neuesten Tunneltest des deutschen Automobilclubs ADAC erhielten 14 von 20 getesteten Tunnels die Bewertung «sehr gut». Die restlichen 6 waren «gut». Bester Tunnel ist der Tunnel Bergbock im ostdeutschen Bundesland Thüringen. Schlechtester der Gotthard. Der Test kritisiert die Verkehrsführung mit Gegenverkehr sowie die vielen Lastwagen. Trotzdem erhält auch der Gotthard die Gesamtnote gut. Weil alle Tunnel so gut abgeschnitten haben, will der ADAC bis auf Weiteres keine Tests mehr machen. Die Stimmung der Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz ist weiterhin positiv. Laut einer Erhebung der UBS kauften Schweizerinnen und Schweizer vor allem neue Autos. Im Juni wurden 20% mehr Autos immatrikuliert als noch im Mai. Besonders gefragt seien leistungsstarke Autos, hieß es dazu. Im Detailhandel blieben die Aussichten jedoch getrübt. Da sind die Umsätze seit Anfang 2015 um 1,6% gesunken. Der Kanton Zug hat sein Feuerverbot gelockert. Das Verbot gilt nun nur noch für Waldgebiete. Für Feuerwerke gilt ein Mindestabstand zum Wald von 200 Metern. Die Niederschläge reichten nicht aus, das Verbot auch für den Wald aufzuheben, teilten die Zuger Behörden mit. Damit gleichen sich die Feuerverbotregelungen für die Zentralschweizer Kantone an. Dieselben Regeln gelten bereits für die Kantone Obwalden, Nidwalden und Uri. Schwyz und Luzern wollen heute noch informieren, ob sie das Feuerverbot ebenfalls lockern. Der Vergnügungspark Disneyland Paris steht wegen seiner Ticketpreise in der Kritik. Die EU-Kommission geht Vorwürfen nach, wonach Disneyland je nach Nationalität oder Wohnort der Kunden unterschiedliche Preise für Paketangebote verlange. Die Zeitung Financial Times rechnete aus, dass für ein bestimmtes Ticketpaket im Internet Deutsche fast doppelt so viel zahlen mussten wie Franzosen. Damit würde Disneyland gegen EU-Recht verstoßen. Das Wetter. Am Nachmittag ist es wechselnd bewölkt. Es gibt teils längere sonnige Abschnitte, stellenweise regnet es. Morgen ist es teils sonnig, teils bewölkt und meist trocken. Die Temperatur liegt bei 18 bis 22 Grad im Norden und bei 27 Grad im Süden.
Für sie ist es das Land ihrer Träume, Großbritannien. Tausende Migranten riskieren ihr Leben, nachdem sie schon Wüsten und das Mittelmeer überstanden haben, um über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu kommen, durch den Tunnel unter dem Kanal. Gestern starb wieder ein Flüchtling bei diesem Versuch. 3.500 andere durchbrachen die Sicherheitszäune im französischen Calais, wurden aber größtenteils wieder gefasst, und das allein in den letzten zwei Nächten. Ich bin nun verbunden mit unserem Großbritannien-Korrespondenten Martin Aliot und mit unserem Mitarbeiter Rudolf Balmer in Paris. Zuerst zu Ihnen, Martin Aliot. Was ist dermaßen viel attraktiver in Großbritannien als in Frankreich für die Migranten?
Zum Teil ist das ein verführerisches Gerücht unter den Flüchtlingen, zum Teil aber enthält es einen Kern Wahrheit. Die Briten haben keine effektive Meldepflicht, keine Einwohnerkontrollen. Das heißt, wer untertauchen kann, bleibt oft lange ungeschoren und findet illegale Arbeit im überhitzten Moloch London. Und Unterschlupf gibt es wohl bei den bereits ansässigen Landsmannschaften aus der alten Heimat.
Wie ist denn die Lage in Frankreich, Rudolf Balmer?
In Frankreich ist es wahrscheinlich weniger einfach, Schwarzarbeit zu finden. Auch ist das Asylverfahren für Flüchtlinge kompliziert. Die Prozedur dauert sehr lange und in dieser Zeit haben diese Menschen nicht das Recht zu arbeiten. Sie landen darum auf der Straße und das erklärt es auch, dass diese Migranten nach Großbritannien wollen. Der Flüchtlingsstrom aber staut sich dann in Calais an und Calais wird zu einem Nadelöhr.
Wie gelangen eigentlich die Flüchtlinge, die Migranten durch diesen Tunnel von Calais nach Dover?
Da gibt es grundsätzlich zwei Wege. Die wenigen, die Geld haben, die bezahlen Schlepper. Offenbar kostet das derzeit ungefähr 1.500 Euro, einen Platz in einem Lastwagen als blinder Passagier zu bekommen. Die anderen, und das ist die große Mehrheit, die gehen enorme Risiken ein. Sie versuchen in der Nacht auf einen fahrenden Lastwagen oder auf die Autozüge unter dem Ärmelkanal aufzuspringen. Wie gefährlich das ist, das belegt die tragische Zahl der Todesopfer. Seit Anfang Juni gab es 10 Tote. Und man hat den Eindruck, je größer die Sicherheitsvorkehrungen sind, je höher die Zäune werden, desto gefährlicher wird es für diese Migranten.
Wir haben vorhin den britischen Premier Cameron gehört, der ist besorgt. Warum macht Großbritannien die Arbeitslage für die Migranten nicht einfach unattraktiver? Oder anders gefragt, profitiert die britische Wirtschaft möglicherweise von diesen billigen und willigen Arbeitskräften, Martin Aliot?
Gewiss, zum Beispiel in der Landwirtschaft, wo oftmals nicht einmal der Minimallohn bezahlt wird, bei der Ernte und dergleichen. Aber ich glaube, es ist wichtig festzuhalten, dass Flüchtlinge nur einen kleinen Teil der britischen Immigranten, Einwanderer darstellen. Der Großteil kommt aus Mittel- und Osteuropa und das durchaus legal, dank der Europäischen Union. Die britische Wirtschaft hat also keine Probleme, ihre offenen Arbeitsplätze auch zu besetzen.
Obwohl die Überwachung in Calais intensiv ist, schaffen es immer wieder Migranten und auch Flüchtlinge. Rudolf Balmer, hat eventuell Frankreich auch ein Interesse daran, dass die Migranten diese Flucht nach Großbritannien auch wirklich schaffen?
Das würde so natürlich niemand zugeben, aber Unter vorgehaltener Hand hat mir ein Vizebürgermeister in Calais gesagt, selbstverständlich werde von Zeit zu Zeit ein Auge zugedrückt, man lasse ein paar hundert Migranten durch. Das sind die Anweisungen sogar, die gegeben werden. Wenn es zu viele Leute in Calais hat, wenn die Lage unerträglich wird, dann soll der Druck im Ventil abgelassen werden.
Eine schwierige Situation also. Wie sieht denn jetzt der britische Lösungsansatz aus?
Es geht um Abwehr in Calais mit Zäunen, möglicherweise mit Soldaten. Man ist bereit, dafür auch Geld auszugeben. Der Handlungsbedarf für die Briten entsteht vor allem daraus, dass die Grafschaft Kent, also das Glacis für die Benutzung des Tunnels, hemmungslos verstopft ist mit Lastwagenkolonnen, die aufgehalten werden. Das ist das politische Problem. Neu ist, dass die Franzosen und die Briten jetzt gemeinsam Flüchtlinge nach Afrika zurückschaffen wollen, wobei es dazu noch keine Einzelheiten gibt. Aber grundsätzlich sind die Briten der Meinung, es handle sich um ein französisches Problem. Schließlich lebten sie ja auf einer Insel und erst im Kleingedruckten, so nebenher, wird erwogen, man könnte vielleicht die riesigen Summen der britischen Entwicklungshilfe auf die Länder konzentrieren, aus denen die meisten Flüchtlinge auch kommen, also zum Beispiel auf Eritrea und den Sudan. Aber der Hauptinstinkt bleibt die handgreifliche Abwehr der Flüchtlingsströme.
Danke für die Erklärungen Ihnen beiden, Martin Alliot aus Sicht Großbritanniens und Rudolf Balmer aus Sicht Frankreichs. Und hier im Rendezvous geht es mit diesen Themen weiter. Holt uns hier raus. Die dänischen Soldaten wollen nicht mehr gegen den IS im Irak kämpfen und richten einen Hilferuf an ihr Heimatland. Wenn ein Unternehmen wie Microsoft etwas gratis gibt, wie das neue Windows 10, dann steckt Kalkül dahinter. Ein UNO-Generalsekretär stürzt mit dem Flugzeug ab in einer sternenklaren Nacht. War es Mord? Eine wahre Geschichte, die jetzt nach 54 Jahren aufgeklärt werden soll. Im Alter fehlt manchmal die Kraft, nur schon eine PET-Flasche zu öffnen. Da braucht es Einfallsreichtum.
Ich tue es jetzt immer der Nussknacker nehmen und dann kann ich mit dem Nussknacker kann ich es heben und dann geht das sehr, sehr einfach.
Forscher wollen Seniorinnen und Senioren jetzt mit besseren Verpackungen unterstützen. Die Reportage. Sie können nicht mehr. Sie sind fertig mit den Nerven. Die dänischen Soldaten wollen nicht mehr im Irak gegen den IS kämpfen. In einem Brief baten sie ihre Regierung, den Einsatz im Herbst nicht mehr zu verlängern. Nachdem sie nach einem Monat keine Antwort aus Kopenhagen bekommen haben, veröffentlichen sie jetzt diesen Brief. Die Dänen sind mit 7 Kampfjets, einem Transportflugzeug und rund 140 Soldaten am internationalen Kampf gegen den IS beteiligt, zusammen mit den USA, Großbritannien und Belgien. Weitere dänische Soldaten bilden irakische Sicherheitskräfte aus. Frage an unseren Nordeuropa-Korrespondenten Bruno Kaufmann. Sie haben diesen Brief vor sich. Wie schildern die dänischen Soldaten im Krieg denn ihre Situation?
Ja, die dänischen Soldaten sind auf einem Stützpunkt in Kuwait und sie beschreiben einen sehr schwierigen Kriegsalltag. Seit dem letzten Herbst sind die dänischen Kampfflieger über 400 Einsätze geflogen, haben über 200 Mal Bomben abgeworfen und die Ausrüstung, so wird im Brief beschrieben, sei in einem sehr schlechten Zustand. Gleichzeitig fehlt es am Personal. Kurz, viele Soldaten schreiben sich krank, es fehlt am Personal, sie sind gestresst und sie finden wirklich, dass dieser Einsatz so nicht mehr weitergehen darf.
Wie lange sind denn die Kampfpiloten schon im Einsatz dort im Mittleren Osten?
Ja, Dänemark ist ja seit 2003 im Krieg im Nahen Osten. Damals hatte der damalige dänische Regierungschef Anders Fogh Rasmussen, der spätere NATO-Generalsekretär, sich ganz eng an die USA, an die Bush-Administration angehängt und hat bei der Invasion im Irak teilgenommen. Und seither ist Dänemark dort im Krieg beteiligt und hat jetzt auch im letzten Herbst eben zusätzlich beschlossen, sich an den Kampfeinsätzen gegen den IS im Irak zu beteiligen.
Die Soldaten, die selbst sagen, sie seien müde, sie haben einen riesigen Druck auf sich. Wie ist denn die Reaktion auf diesen Hilferuf der Soldaten in der dänischen Öffentlichkeit?
Ja, dieser Hilferuf, der spaltet wirklich das dänische Volk in zwei Seiten. Das war immer schon ein bisschen so. Gleichzeitig hatte sich immer eine große Mehrheit für diesen Einsatz auch ausgesprochen. Jetzt ist es so, dass gewisse Parteien in der Mitte, die Linksliberalen, die Konservativen, halten am Einsatz fest, während Linksaußen und Rechtsaußen auf einen Abbruch des Einsatzes hingewirkt wird. In den Medien wird sehr verständnisvoll auch für diese Situation auch geschrieben. Und es ist auch klar, die dänische Die Armee, die ist eigentlich in den letzten Jahren immer kleiner geworden, trotz diesem größeren Einsatz. Man hat auf Freiwilligkeit der Truppen gesetzt und diese Freiwilligkeit, dieser Einsatzwille, der scheint jetzt nicht mehr zu existieren.
Entscheidend wird wohl sein, was die Regierung sagt. Was sagt die Regierung?
Ja, die liberale Regierung von Lars Løkke Rasmussen, sie zeigt großes Verständnis. Sie war ja bisher eigentlich die liberale Partei am stärksten auch für diesen Einsatz mitverantwortlich. Man muss auch sehen, dass der ganze dänische Einsatz im Nahen Osten viel damit zu tun hat, auch mit dem dänischen, sagen wir, moralischen Kampf gegen den Islamismus, der ja auch im Zusammenhang mit dem Streit um die Mohammed-Karikaturen 2005 einen Höhepunkt erreichte und seither eigentlich vor allem auch die Sozialdemokraten in die Pflicht nahm. Nun sieht es aber danach aus, dass eigentlich dieser Einsatz nicht aus politischen Gründen zu Ende gehen wird, sondern ganz einfach aus praktischen Gründen, weil die Ausrüstung, weil die Truppen nicht mehr mitmachen wollen.
Also kann man davon ausgehen, dass dieser Einsatz im Oktober nicht mehr verlängert wird, der dänischen Truppen?
Ja, so sieht es im Moment aus. Ich denke, dass man sich wahrscheinlich darauf einigen wird, dass man in anderer Art und Weise sozusagen aus dem zweiten Glied bei der NATO so weitermachen will im Nahen Osten, dass man zum Beispiel Radarausrüstung zur Verfügung stellt oder dass man die Ausbildungseinsätze verstärkt. Aber ich denke, die Zeit der dänischen Kampfflieger im Nahen Osten wird im Oktober zu Ende gehen.
Danke für die Einschätzungen, Bruno Kaufmann. Nach 8 kommt 9, logisch, aber nicht bei Microsoft. Da kommt nach 8 direkt 10, Windows 10, das neueste Betriebssystem. Dieser Zahlensprung hat für Microsoft symbolischen Charakter, denn Windows 10 ist für die Firma eines der wichtigsten Produkte der letzten Jahre, denn sie versucht mit dem Produkt einen Sprung nach vorn. Der Clou daran: Windows 10 kann man ab heute gratis aus dem Internet herunterladen. Warum Microsoft sich das leisten will, weiß SRF-Digitalredaktor Jürg Tschirn.
The future starts now for all of us. Welcome to Windows 10.
Die Zukunft beginnt jetzt, orakelt da die Microsoft-Werbestimme. Nicht zuletzt auch für Microsoft. Die Veröffentlichung des neuen Betriebssystems Windows 10 soll die Weichen stellen für die Zukunft des Unternehmens. Microsoft-Chef Satya Nadella verspricht:
We want to make Windows 10 the most loved release of Windows.
Windows 10 soll also das beliebteste Windows werden. Und, das ist für Microsoft besonders wichtig, es soll auf so vielen Geräten wie möglich zu Hause sein. Auf dem Desktop-PC, genauso wie auf mobilen Geräten wie Smartphone und Tablet. Denn in diesem zukunftsträchtigen Bereich spielt der Desktop-Gigant Windows heute kaum eine Rolle. Es ist zentral für Microsoft, mit Windows 10 eine große Nutzerbasis zu erreichen. Zum einen, weil es so für Entwickler attraktiver wird, Programme und Apps für Windows-Geräte zu schreiben. Zum anderen, weil das Betriebssystem Windows als Einfallstor den Weg freimacht zu anderen Diensten und Services von Microsoft. Dienste, mit denen das Unternehmen künftig sein Geld verdienen will. Wer etwa mit der Sprachassistentin Cortana,
Hi, I'm Cortana.
In Windows 10 etwas sucht, wird für Antworten an die Microsoft-eigene Suchmaschine Bing verwiesen. Dank gratis Windows sollen mehr Leute denn je diese Dienste kennenlernen und so in Microsofts Ökosystem eingebunden werden. Wie gesagt, nicht nur auf dem Desktop-PC, sondern auch auf mobilen Geräten. Noch einmal Satya Nadella.
Windows 10 ushers in an era of more personal computing in a mobile-first, cloud-first world.
Den Durchbruch auf mobilen Geräten hatte sich Microsoft vor 2,5 Jahren schon von Windows 8 versprochen. Doch die Umstellungen waren damals für viele Benutzer zu radikal. Sie verweigerten sich dem Wechsel. Windows 10 versucht nun, die Fortschritte, die in der Vergangenheit gemacht wurden, weiterzutreiben, sie aber in einer Verpackung zu präsentieren, die Traditionalisten nicht abschreckt. Zukünftig werden die Benutzer auch gar keine Wahl mehr haben. Denn Windows 10 soll mit kontinuierlichen und automatischen Updates stets auf dem Laufenden gehalten werden. Dass Microsoft diesen Dienst gratis anbietet, ist ein strategischer Entscheid, mit dem das Unternehmen kurzfristig auch Umsatzeinbußen in Kauf nimmt. Allerdings ist der Verkauf von Windows an Privatpersonen schon länger keine Goldgrube mehr. Geschäftskunden und PC-Hersteller, die das Betriebssystem auf ihren Geräten vorinstallieren, sind die weit lukrativere Zielgruppe. Und Geld verdient Microsoft auch weiterhin mit Serverdiensten, die das Unternehmen seinen Geschäftskunden anbietet und mit den Lizenzen, die Geschäftskunden zum Beispiel für Office-Programme wie Word oder Excel bezahlen.
Was jetzt folgt, ist ein wahrer Krimi. 54 Jahre sind vergangen, seit Dag Hammarskjöld umgekommen ist. Der zweite und, wie viele sagen, der bisher beste UNO-Generalsekretär. Offiziell gilt der Flugzeugabsturz im Kongo, bei dem er starb, bis heute als Unfall. Jetzt macht sich die UNO aber doch daran, den Tod zu untersuchen, denn es könnte ein Mord gewesen sein. Der Bericht einer UNO-Expertengruppe nährt jedenfalls Zweifel an der offiziellen Todesursache und lässt einflussreiche Staaten zittern. Fredrik Steiger hat die ganze Geschichte.
Die Nacht vom 17. auf den 18. September 1961 über dem Kongo war sternenklar, das Wetter stabil. Dennoch stürzte kurz nach Mitternacht die DC-6 mit UNO-Generalsekretär Dag Hammarskjöld und 15 weiteren Menschen an Bord ab. Warum? Ist bis heute ungeklärt.
There was nothing unusual about the departure.
Der Flug begann normal, erzählte später ein UNO-Mitarbeiter. Hammarskjöld war unterwegs von der kongolesischen Hauptstadt Leopoldville, heute Kinshasa, in die rebellische Provinz Katanga. Dort wollte er Muaz Tshombe treffen, den Führer der Aufständischen. Sein Ziel: Frieden stiften im blutigen Kongo-Konflikt, über den weltweit in den Nachrichten berichtet wurde.
Around the edges of town, heavy fighting continues. Each day since the fighting began, more UN troops have been brought into the battle. In the forest, around the city, troops...
Hammarskjöld, in dem beim Amtsantritt die meisten einen harmlosen schwedischen Funktionär sahen, entpuppte sich rasch als prinzipientreuer, engagierter UNO-Chef. Weil er so tatkräftig und unabhängig war, wurde er den Großmächten bald lästig. Die Sowjetunion forderte gar explizit seinen Rücktritt. Doch aus dem Amt drängen ließ er sich nicht.
I shall remain in my post during the term of office.
Auch an seinem Vermittlungsversuch im Kongo hielt er fest. Um zu verstehen, wie heikel dieser war, muss man sich in die Zeit zurückversetzen. Der frühere belgische Kongo war eben unabhängig geworden, überall im Land wurde gefeiert. Regierungschef Patrice Lumumba lehnte sich an Moskau an, zum Ärger der westlichen Mächte. Sie wollten mit allen Mitteln die Ausbreitung des Kommunismus auf Afrika verhindern und ihren Zugriff sichern auf die enormen Rohstoffreserven, Uran, Kupfer, Kobalt. Deshalb unterstützten sie die Katanga-Rebellen. Söldner wurden eingesetzt, Geheimdienste waren aktiv, eine heikle Gemengelage. Die zeigt, der Kalte Krieg hatte Afrika erreicht. Hammarskjöld wusste, wie gefährlich seine Mission war. Er hielt an ihr fest und kam um. Nach seinem Tod erhielt er in Schweden ein Staatsbegräbnis.
The dedicated man who led the United Nations along the hard road to peace and brotherhood is buried in his native Sweden.
US-Präsident John F. Kennedy zollte ihm Tribut.
We meet here in an hour of grief and challenge. Dag Hammarskjöld is dead, but the United Nations lives.
Doch meinten die Mächtigen der Welt ihre Beileidsbekundungen wirklich ernst? Offizielle Absturzursache ist bis heute ein Pilotenfehler. Doch sehr bald tauchten Fragen auf, die sich nicht einfach als Verschwörungstheorien abtun ließen. Warum fehlen die Funkaufzeichnungen auf dem Flughafen, wo Hammarskjöld hätte landen sollen? Warum begann die Suche nach dem Wrack und den Opfern erst mit stundenlanger Verzögerung? Hat der Leibwächter, der als einziger den Absturz für ein paar Stunden überlebte, wirklich nichts gesagt? Warum behinderten die Briten das Eintreffen von Abfangjägern, die Hammarskjölds Maschine hätten schützen sollen? Warum wollte man Augenzeugen nicht hören, die Kampfflugzeuge am Nachthimmel sahen, Explosionen hörten, Rauch beobachteten?
My wife, come out of the house, come, come quickly. And he was showing me to the western side of Ndola. We saw two small planes going back to the airdrome.
Fragen über Fragen. Ausgeblendet wurde von offizieller Seite auch das 2011 erschienene Buch der britischen Autorin Susan Williams.
I haven't actually found a smoking gun, but I have found such a weight of evidence that indicates that the plane was shot down.
Sie fand zwar keinen rauchenden Colt, also keine hieb- und stichfesten Beweise, aber eine Fülle von Indizien, die gegen die offizielle Pilotenfehlerversion sprachen. Weil Interessen mächtiger Staaten auf dem Spiel stehen, schob auch die UNO eine ernsthafte Aufklärung auf die sehr lange Bank. Erst Ende 2014 beschloss die Generalversammlung, eine Expertengruppe einzusetzen. Sie legte jetzt ihren Bericht vor. Nach monatelangen Recherchen, auch vor Ort, fand sie zwar keinerlei Belege für die zeitweise ebenfalls verbreitete Sabotage- und Entführungstheorie, hingegen sehr wohl für einen gezielten Abschuss, also ein Mordkomplott gegen Hammarskjöld.
The panel found new information sufficient to further pursue aerial attack or other interference as a hypothesis of the possible cause of the crash.
Genügend Material jedenfalls, sagt UNO-Sprecher Farhan Haq, um eine ernsthafte Untersuchung einzuleiten, um Ermittler einzusetzen. Dank ihnen will man am Ende die Schuldigen benennen können.
The Secretary General urges all member states to declassify or otherwise make available any information they may have in their possession.
UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon macht erstmals auch Druck auf möglicherweise in die Sache verwickelte Staaten, darunter Großbritannien und die USA. Sie sollen bisher hartnäckig zurückgehaltene Dokumente und Aufzeichnungen endlich offenlegen. So könnte 54 Jahre nach dem Absturz das Rätsel um den Tod von Dag Hammarskjöld doch noch gelöst werden.
Zum Mittagessen eine Büchse Ravioli oder Fleischkäse aus der Verpackung, eigentlich einfach zuzubereiten, doch viele Seniorinnen und Senioren schaffen das nicht. Sie scheitern nicht etwa am Aufwärmen, sondern an der Verpackung, denn die Kraft in den Händen lässt mit dem Alter nach. An der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften in Wädenswil suchen Forscher im Rahmen eines EU-Programms nach der idealen Verpackung und beziehen jene ein, die es am besten beurteilen können. Die Seniorinnen und Senioren selbst. Cordin Vinzenz.
Lucia Trevisan ist 73 und fit. Aber etwas ist anders seit einigen Jahren. Dafür. Um den Deckel einer PET-Flasche aufzuschrauben, fehlt ihr die Kraft.
Ich tue sie nicht mehr von Hand aufmachen. Ich tue sie jetzt immer der Nussknacker nehmen und dann kann ich mit dem Nussknacker kann ich es heben und dann geht das sehr, sehr einfach.
Die PET-Flasche, eine Knacknuss. Die anderen Senioren in den Laborräumen der Fachhochschule Wädenswil nicken. Auch sie haben ihre Hilfsmittel für die PET-Flasche.
Ich habe so ein Plastikteil, wo sich wie eine Lumpe um den Verschluss wickeln, ja. Und dann geht's.
Es ist so wie eine Zange sieht's aus. So verschiedene große Deckel. Und da kann ich den Arm dann nachher aufmachen.
Aber eigentlich, finden die Rentnerinnen und Rentner, müsste es doch ohne Hilfsmittel gehen, auch im Interesse der Lebensmittelindustrie, wird doch die Zielgruppe der Senioren immer größer. Bei der PET-Flasche macht vor allem der Plastikring unter dem Deckel der Schutz für die erste Öffnung, das Öffnen für die Rentner zum übergroßen Kraftakt. Denn die Handkraft, die schwindet im Alter.
Man kann sagen, dass ein Mensch mit 80 oder zwischen 80 und 85 Jahren ungefähr die Handgreifkraft eines 10- bis 15-jährigen Kindes hat.
Weiß Christine Brombach, die Professorin leitet die Forschungsarbeiten in Wädenswil. Sie sind Teil eines großen EU-Projekts über Ernährung im Alter, das noch bis 2017 dauert. Die bisherigen Tests zeigen eindeutig, was die PET-Flasche seniorenfreundlicher macht.
Man könnte mit einem größeren Drehverschluss arbeiten. Man hat dann eine größere Schraubkraft. Man kann den Schraubdeckel einriffeln, dass ich dann besser greifen kann. Und da gibt es auch schon verschiedene Modelle auf dem Markt, die das dann umsetzen.
Die vier Rentner, die an diesem Nachmittag vor einem Tisch mit Verpackungen sitzen, gehören zu einer Gruppe von insgesamt 80, die den Wissenschaftlern bei ihren Tests helfen. Nur dank dieser Hilfe zeigten sich die konkreten Probleme.
Sodass wir dann wiederum an die Industrie das zurückspiegeln können, wo es dann am Ende klemmt, im buchstäblichen Sinne.
Womit wir beim zweiten Beispiel wären. Bei diesen Plastikschalen mit Mortadella oder Salamischeiben, mit ihnen hat sogar der kräftige Ehemann von Lucia Trevisan, der 83-jährige Pietro Trevisan, seine liebe Mühe.
Ich finde nicht im ersten Moment, wo das ich kann aufmachen. Ich würde finden, wenn ich zum Beispiel ein Züngli hätte mit einem roten Zeiger oder grünen Zeiger, wo ich kann ziehen und der geht auf und dann ich freut.
Mit dem Alter nimmt nämlich auch die Sehkraft ab und das Fingerspitzengefühl. Das merkt die 71-jährige Shinge Nangai bei diesen Fleischverpackungen.
Wenn es ein bisschen schmäler ist, und dann habe ich je nachdem einfach Problem, das zu heben und dann auch aufzurissen.
Auch hier gibt es eigentlich einfache Lösungen, sagt Selçuk Yildirim. Er ist im Forschungsprojekt der Verpackungsspezialist.
Man kann dann die Laschen größer machen, besser beschriften. Es gibt schon eine Möglichkeit, ohne die Lebensmittel so zu gefährden.
Möglichkeiten, die vor allem größere Hersteller immer mehr nutzen würden. Auch die beiden größten Schweizer Detailhändler haben reagiert. Der eine Großverteiler führt seit einiger Zeit leichter zu öffnende Verpackungen mit einem grünen Signet. Der andere hat Gomphi-Gläser im Gestell, deren Deckel einfacher aufgehen. Ein Anfang, sagt Wissenschaftler Yildirim.
Aber ich denke, Potenzial gibt viel mehr, als was sie jetzt momentan machen.
Bis 2017 wollen die Forscher zusammen mit Partnern aus der Industrie seniorenfreundlich verpackte Mahlzeiten entwickelt haben, die sich dann am Markt hoffentlich auch durchsetzen, damit sich auch ältere Leute ausgewogen ernähren können, ohne so erfinderisch sein zu müssen wie Pietro Trevisan, wenn er eine Ananasbüchse öffnen muss, eine mit so einer Metalllasche.
Schauen Sie, mit dem Messer nehme die auf. Und nachher nehme ich den Stiel von einem Holzlöffel, der geht da rein. Mit dem Finger berühre ich gar nicht, weil das ist gefährlich, man kann sich verletzen, oder? Und dann ist offen.
Die Reportage von Kurdin Vinzenz. Eins nach eins, an dieser Stelle geht es in den Sommerwochen um die Initiative und die Kreativität von verschiedenen Persönlichkeiten in der Schweiz. Diese Woche begleiten wir in unserer Serie «Selbstgemacht» den Unternehmer Luciano Marinello. Dazu gleich mehr nach den Schlagzeilen dieses Mittags und Kevin Kahanes.
Mindestens 37.000 Migranten haben in diesem Jahr bereits versucht, durch den Eurotunnel von Frankreich nach Großbritannien zu gelangen. Zumindest hat der Tunnelbetreiber so viele Versuche gezählt und verhindert. Er will nun Geld für die Sicherheitsmaßnahmen. Die türkische Luftwaffe hat erneut Stellungen der kurdischen Arbeiterpartei PKK im Norden Iraks angegriffen. Es waren die heftigsten Angriffe seit Beginn der Militäraktion gegen die Kurden. Die Kantone Luzern, Zug und Schwyz haben ihr Feuerverbot gelockert. Es gilt nun nur noch im Wald. Dieselben Regeln gelten auch für die Kantone Obwalden, Nidwalden und Uri.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.